Herzlich willkommen beim Podcast True Crime Geschichten weltweit. Es ist der 13. Dezember 1990 in den USA, genauer gesagt in Dallas, Texas, in dem Stadtteil Oak Cliff. Dort lebte übrigens auch Lee Harvey Oswald, der ja mutmaßlich das Attentat auf John F. Kennedy begangen haben soll. In dem Kino in Oak Cliff ist er damals sogar von der Polizei festgenommen worden. 1990 ist das Attentat dann fast 30 Jahre her und der Stadtteil hat sich sehr verändert. Die Bewohner von früher haben das Viertel verlassen und dort sind zu der Zeit dann überwiegend Obdachlose, Drogenabhängige und Prostituierte. Eine dieser Prostituierten war die 33-jährige Mary Lou Pratt. In den frühen Morgenstunden am 13. Dezember 90 finden Schulkinder ihre Leiche. Sie wurde eindeutig ermordet, denn ihr wurde in den Hinterkopf geschossen. Bei der Obduktion fiel sehr schnell ein weiteres Detail auf. Die Augäpfel fehlten. Und zwar mit ganz sauberen Schnittkanten. Deswegen vermutete die Gerichtsmedizinerin, dass der Mörder sehr ruhig und vorsichtig vorgegangen sein muss und wahrscheinlich auch Fachwissen über chirurgische Eingriffe hatte. Da die Beamten die Augäpfel nirgends finden konnten, war dann auch klar, der Täter hat sie als Trophäe mitgenommen. Rund zwei Monate später, am 10. Februar 1991, wird dann die nächste Frauenleiche gefunden. Ihr Name war Susan Peterson und sie war 27 Jahre alt. Als die Leiche gefunden wird, fallen direkt Parallelen zu dem ersten Mord auf, denn genauso wie beim ersten Mal war die Leiche nur noch mit einem T-Shirt bekleidet, ihr wurde in den Hinterkopf geschossen und sie war ebenfalls eine Prostituierte. Die Gerichtsmedizinerin war dieses Mal also vorgewarnt und noch am Fundort wurden die Augenlider zurückgezogen und auch dieses Mal fehlten beide Augäpfel. Es wurden dann aber noch mehr Hinweise auf den Mörder gefunden. Bei der Untersuchung kam heraus, dass es sich um die gleiche Munition handelt, mit der auch das erste Opfer, Mary Pratt, ermordet worden war. Außerdem war sich die Gerichtsmedizinerin jetzt sicher, mit welchem Messer die Augen entfernt worden waren, nämlich mit einem Schablonenmesser, das vor allem Grafiker benutzen, um Papier oder Karton zu schneiden. Die Polizei ist nun aber nicht nur beunruhigt, weil mutmaßlich ein Serienmörder unterwegs ist, sondern auch, weil bei der zweiten Leiche nicht nur einmal geschossen wurde. Der Täter hat gleich dreimal auf Susan Pratt geschossen. Zum einen gab es den Schuss in den Hinterkopf, der wie eine Hinrichtung wirkte und ja auch schon bei der ersten Leiche vorkam. Dann traf Susan Peterson noch eine weitere Kugel an der Oberseite des Kopfes und eine in die linke Brust. Alle drei Schüsse waren tödlich. Die Beamten vermuten einen Overkill, wahrscheinlich weil sich das Opfer gewehrt hat, wurde der Täter dann wütend. Das vermutet die Polizei auch, weil Susan früher bei der Army gedient hat und sich von niemandem etwas sagen ließ, auch nicht, als ihr Leben dann so langsam steil bergab ging. Etwa fünf Wochen später wird dann auch schon die nächste Leiche gefunden. Am 18. März 1991 meldeten Lehrer eine Leiche, die direkt vor dem Schulgebäude lag. Es war offensichtlich wieder derselbe Mörder, denn auch dieser Frau fehlten beide Augäpfel. Aber dieses Mal gab es deutliche Unterschiede. Die Tote war die 41-jährige Shirley Williams. Sie war also etwas älter als die ersten beiden Opfer und vor allem war sie Afroamerikanerin. Die ersten beiden Frauen waren weiße. Und das wundert die Polizei, denn viele Täter, gerade Serienmörder, sollen einen bestimmten Typ verfolgen. Das dachte man zumindest damals. Außerdem war Shirley Williams nur Gelegenheitsprostituierte. Tagsüber hat sie als Verkäuferin gearbeitet und war alleinerziehende Mutter einer Tochter. Das Problem war aber ihre Drogenabhängigkeit, die sie irgendwie finanzieren musste. Aber auch Shirley muss sich gewehrt haben, denn dieses Mal ist der Täter noch mehr eskaliert als beim zweiten Opfer. Ihr Gesicht war übersät mit Blutergüssen und ihre Nase war gebrochen. Der Schuss in den Hinterkopf fehlte dieses Mal. Stattdessen hat der Täter ihr direkt ins Gesicht geschossen. Außerdem waren die Augen zwar wieder entfernt worden, aber dieses Mal eher stümperhaft. Er war viel unvorsichtiger und die Klinge des Messers ist sogar abgebrochen und stecken geblieben. Das hat die Polizei verunsichert, denn sie wussten jetzt nicht, ob es sich wirklich um denselben Täter handelt oder vielleicht ein ungeschickter Trittbrettfahrer unterwegs war. Allerdings hatte die Polizei den Pressevertretern bisher nicht gesagt, dass die Augen fehlten und nur erwähnt, dass die Gesichter verstümmelt waren. Aber Details nannten sie eben nicht. Also wurde über Gründe spekuliert, warum er beim dritten Opfer so deutlich ungeschickter vorging. Eventuell wurde er gestört, war gestresst, konnte nicht an einen sicheren Ort wie eine Garage, einen Keller oder in irgendein Haus, wie es bei den anderen Morden der Fall war, und war vielleicht draußen sogar in der Dunkelheit und konnte deswegen nicht so präzise vorgehen wie sonst. Bisher hatte es noch keinen Mörder in den USA gegeben, der seinen Opfern die Augäpfel entfernte, daher kamen die Beamten auch nicht mit der Unterstützung der FBI-Datenbank weiter. Aber es wurde ein Täterprofil erstellt. Der Polizeipsychologe ging davon aus, dass der Mörder ein weißer Mann aus Oak Cliff war und wahrscheinlich Naturwissenschaften studiert hat oder mal als medizinisch-technischer Assistent in einem Labor gearbeitet hat. Denn es sah so aus, als hätte er Übung darin, Augäpfel zu entfernen und das Ganze nicht nur aus Büchern gelesen hat. Außerdem wurde vermutet, dass der Mann Mitte 30 und körperlich fit sein musste. Sie schätzten ihn als sozial integriert ein und dass er vielleicht sogar Freunde bei der Polizei oder anderen Behörden hatte. Und die Beamten gingen davon aus, dass der Mörder einen älteren Pickup fährt, was ja aber für die USA nicht wirklich ungewöhnlich ist. Sie stuften den Täter als Sadist ein. Er mordete aus Lust am Töten und nahm die Augen als Trophäen mit. Das FBI ging davon aus, dass alle sadistischen Sexualstraftäter Frauenhasser sind und damit ausnahmslos wirklich alle Frauen hassen. Also auch ihre eigenen Mütter, Schwestern und Freundinnen. Außerdem war auffällig, dass er nicht mal versuchte, die Leichen und sein Verbrechen zu verstecken. Stattdessen legte er sie auf offener Straße ab, sodass jeder sie sehen konnte. Die Obduktion hat jeweils ergeben, dass er die Augäpfel immer nach dem Tod der Frauen entfernt hat. Aber der Psychologe ging davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis er brutaler vorging und die Augen dann vielleicht sogar bei noch lebenden Opfern herausschneiden würde. Außerdem genießt er wahrscheinlich die Aufmerksamkeit und die Angst in der ganzen Stadt, was ihm dann ein Gefühl von Macht geben könnte. Da sich der Täter eben nicht viel Mühe gab, die Leichen zu verstecken, gab es nach dem dritten Mord dann auch einige Zeugenaussagen bei der Polizei. Nach dem Mord an Shirley Williams meldeten sich nämlich zwei Prostituierte bei der Polizei, die den Beamten den mutmaßlichen Tatort zeigen konnten, der sich dann auch als der tatsächliche Tatort herausstellte, und da konnten dann noch ganz viele Spuren gesichert werden. Außerdem berichtete eine der Damen von einer Auseinandersetzung mit einem gewalttätigen Mann. Die Polizei glaubte, dass es sich dabei dann auch um den Mörder handeln könnte und ließ mit der Beschreibung von der Prostituierten ein Phantombild anfertigen, das dann veröffentlicht wurde. Aufgrund dieses Phantombildes wiederum meldete sich eine Frau bei der Polizei, die ihren Ex-Freund wiedererkannt haben wollte. Sie beschrieb ihn als Mann mit einem Kontrollwahn, der nahezu an Stalking grenzte. Sein Name war Charles Albright. Und der war bereits vorbestraft und wurde als verurteilter Sexualstraftäter in der Datenbank geführt. Daraufhin legten die Beamten mehreren Prostituierten Fotos von verschiedenen Männern vor und alle haben Charles Albright wiedererkannt. Also fingen die Beamten an zu recherchieren. Sie sammelten aus seinem direkten Umfeld viele Aussagen, aber je mehr Fakten zusammengetragen wurden, umso unwahrscheinlicher wurde es, dass es sich um den richtigen Mann handelt. Charles Albright passte nämlich nicht wirklich in das Profil. Er war bereits 57 Jahre alt und Serienmörder, die erst mit Ende 50 mit dem Morden anfingen, waren dem FBI bis dahin noch unbekannt. Die meisten Serienmörder starteten zwischen 20 und 40. Charles Albright war körperlich fit und könnte problemlos eine drogenabhängige Frau überwältigen, aber warum sollte jemand kurz vor der Rente mit dem Morden anfangen? Weder Psychologen noch die Polizeibeamten fanden auf diese Frage eine Antwort. Viele Serienmörder eskalierten, weil sie von ihrem Umfeld als Verlierer eingestuft wurden. Sie hatten oft einen geringen Bildungsgrad, entsprechend auch einen schlechten Job und nur kurze Beziehungen zu Frauen. Zeitgleich waren sie aber meist von sich selbst überzeugt und glaubten, etwas Besseres verdient zu haben. Das alles passte nicht zu Charles Albright. Alle Freunde von ihm, die befragt wurden, konnten sich nicht vorstellen, dass er ein Mörder sein könnte. Er war nie drogen- oder spielsüchtig, hatte viele Freunde und lebte seit einigen Jahren in einer festen Beziehung. Er wurde sogar als großzügig, freundlich und charmant beschrieben. Diese Eigenschaften passten alle nicht zum Täterprofil. Aber die Prostituierten hatten den Mann ja unabhängig voneinander erkannt und deswegen besorgten sich die Beamten trotzdem einen Durchsuchungsbefehl. Und die Polizei wurde fündig. In der Wohnung war ein Revolver Kaliber 44 gefunden worden. Mit so einer Waffe waren die Prostituierten erschossen worden. Und auch ein Satz Schablonenmesser. 1991 war die Technik aber noch nicht so weit wie heute und das Kriminallabor konnte weder bei der Schusswaffe noch bei den Messern nachweisen, dass es sich um die Tatwerkzeuge handelte. Aber es gab noch mehr Hinweise. Durch die Zeuginnen, die den Beamten den dritten Tatort zeigten, wurde ein gelber Regenmantel gefunden, auf dem mutmaßlich Blut vom dritten Opfer war. Und neben Erde, Gras und Haarsträhnen war darauf auch eine Strähne von einem Tierhaar gefunden worden. Es war das Schwanzhaar eines Eichhörnchens. Als Labortechniker dann den Staubsaugerbeutel aus der Wohnung von Albright untersuchten, fanden sie ein exaktes Duplikat, also ein Haar, das wahrscheinlich vom selben Tier stammt. Und dieses Haar war auch erst der Anfang. In dem Staubsaugerbeutel fanden sich noch Haare vom dritten Opfer, Shirley Williams. Auf einer Decke waren die Haare vom zweiten Opfer, Susan Peterson, und weitere Haare, die vermutlich vom ersten Opfer, Mary Pratt, stammten. Dadurch wurde nur 4 Tage nach dem dritten Mord, also am 22. März 1991, Charles Albright verhaftet. Angeklagt wurde er aber nur wegen des Mordes an Shirley Williams. Für die anderen Morde waren es immer noch zu wenig Beweise und ausgerechnet der dritte Mord verlief ja auch deutlich anders als die ersten beiden. Außerdem konnte das Wichtigste nicht eindeutig zugeordnet werden: die Tatwaffen. Zudem wurde die Arbeit des Labors angezweifelt, das die Haarproben analysiert hatte. Dadurch gab es dann am Ende kein klares Urteil. Die Geschworenen waren nach der Verhandlung zwar überzeugt davon, dass Charles Albright kriminell veranlagt war, aber es konnte nicht bewiesen werden, dass er Shirley Williams vorsätzlich oder aus Heimtücke ermordet hat. Es sei genauso gut möglich gewesen, dass er und Shirley in Streit geraten waren und er sie im Affekt getötet hat. Und bei der Höhe der Strafe macht das dann einen großen Unterschied, ob die Tat geplant war oder quasi aus der Situation heraus spontan passierte. Und er stand ja schließlich nur wegen eines Mordes vor Gericht. Das Gericht verurteilte Charles Albright zu einer Strafe von 5 Jahren bis lebenslänglich. Das heißt, nach 5 Jahren durfte erstmals Antrag auf Entlassung gestellt werden. Das wäre dann 1996 gewesen. Aber bisher wurden alle Anträge abgelehnt und Charles Albright sitzt bis heute im Gefängnis in Texas. Wer ist nun Charles Frederick Albright? Er wurde am 10. August 1933 in Amarillo in Texas geboren und wuchs in einem Waisenhaus auf. Er wurde adoptiert von Fred und Dell Albright, die keine eigenen Kinder bekommen konnten. Dell war Grundschullehrerin und wurde als streng beschrieben und forderte Charles. Und obwohl das Geld bei der Familie knapp war, war es ihr wichtig, dass Charles eine gute Ausbildung bekommt und sie gab ihm sogar Nachhilfe. Und Charles war auch clever. Bis zu seinem Abschluss an der High School konnte er 2 Jahrgänge komplett überspringen. Aber während der Pubertät geriet Charles Albright dann auf Abwege. Am Anfang klaute er in der Schule nur mal seinen Mitschülern das Pausenbrot, dann den Füller oder das Taschengeld. Mit 13 kam dann Körperverletzung dazu. Er verprügelte angeblich grundlos einen Mitschüler und wenig später wurde er dann mit einer Prostituierten erwischt. Mit 15 hat er dann die Highschool mit einem, ja, recht normalen Abschluss verlassen. Da Charles ja aber eigentlich einen hohen IQ hatte, dürfte das eher eine Enttäuschung für ihn und seine Familie gewesen sein. Die Noten waren so schlecht, dass er nicht an einer guten Uni zugelassen wurde, woraufhin er einfach ein Zeugnis fälschte und dann an der North Texas State University angenommen wurde. Mit 16 hat er allerdings Geld gestohlen, wurde erwischt und die Polizei durchsuchte eine Wohnung, in der mehrere Waffen, also Pistolen und ein Gewehr, gefunden wurden. Woher die Waffen stammten, konnte er nicht belegen und einen Waffenschein hatte er auch nicht. Damals bekam er dafür eine 1-jährige Gefängnisstrafe. Nach der Entlassung machte er dann eine Ausbildung zum Lehrer und lernte mehrere Fremdsprachen. Er war bei Kommilitonen beliebt, fiel aber auf, weil er gerne mit Frauengeschichten prahlte. Manche Fächer an der Uni fielen ihm leicht, Bei anderen Fächern klaute er kurzerhand die Aufgaben für die Klausuren oder fälschte Noten und Zeugnisse. Er flog schließlich sogar vom College, weil ihm Diebstähle nachgewiesen werden konnten. Also fälschte er kurzerhand auch ein Diplomzeugnis und klaute Dokumente, mit denen er einen Abschluss nachweisen konnte. In der Zeit heiratete er dann auch seine Freundin vom College. Sie bekamen eine Tochter und führten nach außen ein recht normales Leben. Sie arbeitete als Lehrerin. Er schummelte sich weiter durchs Leben und hatte zahlreiche Jobs. Vor allem arbeitete er als Illustrator, Grafikdesigner, Künstler, Friseur und Schreiner. Irgendwann bekam er dann durch seine gefälschten Zeugnisse sogar einen Job als Lehrer an der Crandall High School in Dallas. Er war Lehrer für Biologie und trainierte das Footballteam. Während es beruflich gut für ihn lief und er von Kollegen sogar geschätzt und als kompetent beschrieben wurde, ging seine Ehe in die Brüche. Danach wurde er wieder etwas hochmütiger, stahl in einem Baumarkt Waren im Wert von mehreren hundert Dollar und wurde erwischt. Er bekam eine 2-jährige Haftstrafe, kam dann aber nach 6 Monaten auf Bewährung schon wieder raus. 1981 verstarb dann die Adoptivmutter Dell Albright. Auf dem Sterbebett erzählte sie ihm dann von seiner leiblichen Mutter. Sie sei angeblich eine verheiratete Jurastudentin gewesen und er das Ergebnis einer Affäre. Danach soll er versucht haben, seine leibliche Mutter zu finden. Ob er das aber geschafft hat, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Freunden erzählte er aber mal, seine Mutter sei eine Prostituierte gewesen, aber auch dafür fand die Polizei später keine Beweise. Im selben Jahr soll er dann die 9-jährige Tochter eines befreundeten Ehepaares belästigt haben. Die Eltern zeigten ihn an, er bekam aber nur eine Bewährungsstrafe. Er bekannte sich vor Gericht schuldig, sagte aber später, dass er das nur gemacht hat, um Streit mit den Bekannten zu vermeiden. So kam es dann aber dazu, dass er ein vorbestrafter Sexualtäter war und in der Datenbank der Polizei landete. 1985, also 4 Jahre später, lernte er dann Dixie kennen. Sie zog recht schnell zu ihm nach Dallas und er drängte sie dazu, die Versorgerrolle zu übernehmen, da Charles Schwierigkeiten hatte, jetzt einen neuen Job zu finden. Sie arbeitete als Lehrerin, verdiente nicht besonders viel, schaffte es aber, die monatlichen Fixkosten irgendwie zu bezahlen. Charles dachte sich dann eine Lüge nach der anderen aus, um ihr zu erklären, warum er keinen neuen Job findet. Es dauerte dann mehrere Jahre, bis er schließlich einen Job als Zeitungsausträger annahm, morgens sehr früh raus musste und seine Route führte ihn zufällig direkt durchs Rotlichtviertel. Das hat er seiner Frau damals aber natürlich nicht erzählt. Offen bleibt noch die Frage, warum er die Augen als Trophäen mitnahm und ob er in der Lage gewesen wäre, sie so sauber zu entfernen wie bei den ersten beiden Morden, für die er ja nie angeklagt worden war. Ein ehemaliger Bewährungshelfer von Albright erzählte später eine Geschichte. In seiner Jugend soll ihm sein Vater das Jagen beigebracht haben. Charles hat schon als Kind mit einer Waffe kleine Tiere getötet, am liebsten Vögel. Seiner Mutter sagte er, dass er die Tiere gerne ausstopfen würde und seine Mutter half ihm dabei und versuchte ihn zur Perfektion anzutreiben. Charles brachte es sogar bis zur Meisterschaft im Präparieren von Tieren. Allerdings hatte die Familie nicht genug Geld, um Glasaugen zu kaufen und holte stattdessen kleine schwarze Knöpfe in einem Kaufhaus. Ob das aber in direktem Zusammenhang mit den Morden steht und ob er dabei wirklich gelernt haben könnte, Augäpfel so sauber zu entfernen, bleibt bis heute offen. Über Charles Albright gibt es einige Bücher und Dokumentationen. Er wird auch als der Eyeball-Killer bezeichnet und genauso heißt auch eines der Bücher über ihn, an dem einer der Polizisten mitgewirkt hat, der ihn auch verhaftet hatte. Auf Deutsch gibt es das Buch Aug um Aug, der Texas Eyeball-Killer. In der amerikanischen Doku-Reihe A Current Affair gibt es auch eine Folge über ihn, in der Beamte, die Gerichtsmedizinerin und an einer Stelle sogar Charles Albright selbst zu sehen ist. Eine Doku gibt es auch auf Deutsch, die heißt Charles Albright, der Folterknecht von Dallas. Das war der Podcast True Crime Geschichten weltweit.